Erstmal schön, wieder da zu sein. Und ich möchte jetzt ein lautes Amen von euch allen hören für dieses Lied. Amen.
Amen.
Genau. Jonas, du hast genau gewusst, was der Jonas heute gebraucht hat als Einstimmung für diesen Gottesdienst. Ich lag heute früh so in meinem Bett und ich habe eine Woche hinter mir, wo ich dachte, heute Morgen, Herr, ist es überhaupt richtig, dass ich auf die Kanzel steige? Die ganze Woche voll im Stress, auf Arbeit, Kundenbesuch, das ziemlich heftig war, eigentlich fast keine Zeit gehabt für Gott die ganze Woche. Und heute Morgen aufgewacht und ich dachte, Herr, ist es überhaupt richtig? Und dann diese Antworten. Es reicht aus zu glauben. Manchmal legen wir uns selber solche Lasten auf und denken, wir müssen, wer weiß, wie heilig sein und wer weiß, wie christlich sein. Und es reicht einfach zu glauben. Ja, das ist eine komische Zeit, in der wir leben, oder? Da erlebten wir eine weltweite Pandemie, die fast 3 Jahre lang so alles auf den Kopf gestellt haben, was wir so an Sicherheiten hatten. Also, ich muss euch sagen, wir haben diese Woche mal drüber nachgedacht, ich habe das noch nie erlebt, unser Betrieb, der wirbelt seit 97 durchgehend, volle Kanne, Volllast und dann mit Einschlag, aus und wir waren alle zu Hause. Verrückt. Und jetzt streitet man sich über Maßnahmen, waren sie richtig, waren sie nicht richtig, ist mir im Endeffekt egal. Ich habe das überlebt und habe die Pandemie hinter mich gebracht und damit ist gut. Kurz danach so leichtes Aufatmen in der Welt und dann brach dieser Krieg los in der Ukraine, wo sich auch wieder gestritten wird. Ist es richtig, ist es falsch, zu viel Waffen, zu wenig Waffen. Die Menschen sind unruhig. Inflation nimmt man sich übel. Ein Wort, was ich fast nicht mehr hören kann, ist Klimakrise. Letztes Jahr zu warm, dieses Jahr wieder zu kalt. Im christlichen Bereich lösen sich schon langsam Fundamente auf, wo man immer gedacht hat, da kann man nicht dran rütteln. Und da rüttelt man dran. Durch die moderne Theologie wird alles in Frage gestellt. Da wird gegendert, dass es weh tut. Gesegnet, was in der Bibel niemals gesegnet werden würde. Und die Zeit geht dahin. Übernächste Woche haben wir schon wieder Juni. Das halbe Jahr schon wieder fast weg. Weihnachten, Ostern, Himmelfahrt vorbei. Wolltest du nicht wiederkommen, Jesus? Da ist doch noch was offen. Wolltest du nicht wiederkommen, Jesus? Rechnen wir noch mit der Rückkehr von Jesus Christus? Ich fand in der Predigtliteratur eine schöne Geschichte. Christoph Blumhardt, das ist ein schwäbischer Pastor, hat viele so Gemeindelieder geschrieben. Der hatte immer eine fahrbereite Kutsche bei sich auf dem Grundstück stehen, weil er gesagt hat, wenn Jesus wiederkommt, und er war sicher, er kommt aus dem Osten wieder, wo der Sonnenaufgang losgeht, dann reite ich ihm mit der Kutsche entgegen. Immer. Das ist so wie die ersten Christen, die drauf gewartet haben, eigentlich täglich, dass Jesus zurückkommt. Sie haben gewartet täglich. Jesus, kommt zurück. Das ist jetzt schon über 2000 Jahre her. Ich habe so meine Momente im Leben, wo ich auch gedacht habe, jetzt muss er wirklich bald wiederkommen. Ich habe mal so 3 Dinge rausgepickt, die mich als Jugendlicher bis heute so in dieses Gefühl gebracht haben. Könnt ihr euch erinnern, der Einmarsch vom Irak in Kuwait, wo diese Allianz gegen diesen irakischen Diktator kämpfte. Und damals fing dieser Mann an, Raketen Richtung Israel zu schicken. Könnt ihr euch daran erinnern? Diese berühmten Skat-Raketen, wo wir alle Angst hatten, da ist Giftgas drin. Da haben wir nach der Bibelstunde uns Jugendliche, da haben wir diskutiert, ah, Jesus muss bald wiederkommen. Wenn jetzt Israel schon angegriffen wird, dann muss Jesus bald wiederkommen. Jesus muss bald wiederkommen. Kaum nicht. Dann die Twin Towers. Das war auch so ein geschichtlicher Punkt, wo ich gedacht habe, also jetzt spielen sie alle verrückt. Jetzt ist, wer sowas macht, da muss Jesus bald wiederkommen. Da muss bald wiederkommen. Kaum nicht. Die Wirtschaftskrise 2009, wo Riesenbanken in Amerika zerploppt sind wie Seifenblasen, das ganze Währungssystem auf der Kippe stand, wo es nur noch um Rettungsschirme ging, könnt ihr euch erinnern, das ist ja Wahnsinn. Da habe ich auch gedacht, ah, jetzt, Jesus, jetzt wär's Zeit. Kam nicht. Und ich muss euch sagen, Ende 20, wo ich so Ende 20, Anfang 30 war, war ich felsenfest der Meinung, ich werde mal nicht alt und grau. Ich werde mal nicht alt und grau und werde irgendwann wieder sterben und sie werden mich beerdigen. Ich sehe Jesus wiederkommen. Jetzt war ich langsam grau. Vom Alter ganz zu schweigen. Aber noch nicht da. Und glaubt ihr es, ich habe in meiner, ich sag mal so, in meiner christlichen Lebenslauf viele Prophezeiungen gehört von alten Rabbis, die gesagt haben, er kommt bald wieder. Da haben wir gerechnet als Jugendliche, wenn der schon 90 Jahre ist, der Rabbi, der lebt vielleicht noch 10 Jahre, wenn es gut geht. Jesus muss bald wiederkommen. Bis jetzt noch nicht. Mein Bibeltext handelt heute darum, wann denn Jesus wiederkommt. Wann er einmal auf dieser Erde erscheinen wird. Ich brauche mal kurz die Fernbedienung. Und wir steigen mal ein in diese Predigt im 1. Thessalonicher 4, Vers 16 bis 18. Genau, da schreibt nämlich Paulus, was passieren wird, wenn oder wie Jesus wiederkommen wird. 1. Thessalonicher 4, Vers 16 bis 18. Auf dem Befehl Gottes werden die Stimme des höchsten Engels und der Schall der Posaune ertönen. Und Christus, der Herr, wird vom Himmel herabkommen. Als erstes werden die auferstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind. Dann werden wir, die wir zu diesem Zeitpunkt noch leben, mit ihnen zusammen unseren Herrn auf Wolken entgegengeführt, um ihn zu begegnen. So werden wir für immer bei ihm sein. Tröstet euch also gegenseitig mit dieser Hoffnung. So wird es mal sein. Genau so wird es mal stattfinden. Ihr seht hier zwei kleine rote Sterne. Damit hatte ich ein Problem. Was soll das, Jesus? Als erstes werden die auferstehen, die im Glauben an Jesus gestorben sind. Eine kurze Erklärung. Wer im Glauben an Jesus stirbt, dessen sterblicher Leib, wissen wir, wird beerdigt, unter die Erde verfällt, zerfällt, zu Staub, zur Asche zurück. Aber unsere Seele lebt weiter. Alle Geschwister, alle, die wir kennen, die im Glauben gestorben sind, sind momentan, ich will es mal so nennen, verzeiht den Ausdruck, Geistwesen. Die Seele ist einfach da, aber sie haben keinen Körper mehr. In dem Moment, wo Jesus wiederkommt, wird die Erde alle Körper wieder hergeben. Sie bekommen nicht ihren alten, kranken Körper, sondern sie bekommen den Auferstehungsleib. Das ist die erste Auferstehung. Das sind alle, die gestorben sind, bekommen einen Auferstehungsleib in einem Mal. Wir, die wir noch leben, ich hoffe es, dass ich da noch lebe, werden im Nu verwandelt. Wir bekommen dann auch unseren Auferstehungsleib. Dieser Leib ist keinen Gesetzen mehr unterworfen. Weder Krankheiten noch was wir alles kennen. Es ist vorbei. Und dann kommt ja das Schönste und dann geht's auf Wolken dem Herrn entgegen. Unvorstellbar. Unvorstellbar. Aber es wird so sein. Am Tag der Rückkehr von Jesus wird das so ablaufen. Könnt ihr das mit einem Amen begrüßen? Amen. Na, genau. Aber wann? Wann ist es denn nun soweit? Da schreibt Paulus, ich blätter mal, genau wann es sein wird. 1. Thessalonicher 5, Vers 1 bis 11. Wann das alles sein wird, zu welcher Zeit und Stunde, brauchen wir euch, liebe Brüder und Schwestern, nicht zu schreiben. Ihr wisst selbst ganz genau, dass der Tag, an dem der Herr kommt, so unerwartet eintreffen wird, wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sich die Leute in Sicherheit wiegen und sagen werden, überall ist Ruhe und Frieden, wird sie das Ende so plötzlich überfallen wie die Wehen eine schwangere Frau. Es wird für niemand mehr einen Ausweg aus dem Verderben geben. Doch ihr, liebe Brüder und Schwestern, lebt ja nicht in der Finsternis, also kann euch der Tag, an dem der Herr kommt, auch nicht wie ein Dieb in der Nacht überraschen. Ihr alle lebt im Licht, ihr gehört zum hellen Tag und nicht zur Nacht mit ihrer Finsternis. Darum lasst uns nicht schlafen wie die anderen, wir wollen hellwach und nüchtern bleiben. Wer schläft, tut das in der Nacht und die Säufer feiern nachts ihre Trinkgelage. Wir aber gehören zum hellen Tag und wollen besonnen und kampfbereit sein. Dazu brauchen wir als Brustpanzer den Glauben und die Liebe. Die Hoffnung auf Erlösung wird uns wie ein Helm schützen. Denn Gott hat uns nicht für den Zorn und das Gericht bestimmt, sondern zur Rettung durch unseren Herrn Jesus Christus. Christus ist für uns gestorben, damit wir für immer zusammen mit ihm leben. Und zwar ganz gleich, ob wir bei seinem Kommen noch am Leben oder schon gestorben sind. So ermutigt und tröstet einander, wie ihr es ja auch bisher getan habt. Bisher. Das ist heute mein Predigtext. Und den klamüsern wir mal ein bisschen auseinander. Etwas Geschichtliches. Das Thessalonich, von dem hier die Bibel schreibt, liegt heute größtenteils unter dem heutigen Thessaloniki. Thessalonich wurde ungefähr 300 Jahre vor Christus Geburt durch einen griechischen General gegründet. Zur Zeit von Paulus waren dort die Römer zugegen. Die Einwohnerzahl ungefähr bei 100.000. Müsst ihr euch vorstellen, so groß wie Gera oder Jena ungefähr als Vergleich. Die Bevölkerung bestand aus einer Mischung von einheimischen Thrakern, Römern, Handelsleuten aus dem Orient, einer Anzahl Juden, die sogar eine Synagoge besaßen. Es gab ein großes religiöses Leben in dieser Stadt. Neben den klassisch griechischen Göttern wurden auch ägyptische verehrt, ebenso der Fruchtbarkeitsgott Kabeiros, sowie der, müsst ihr euch vorstellen, habe ich gelesen, allseits beliebte Weingott Dionysos, der in der Stadt für sehr große Orgien bekannt war. Also die Stadt bat alles, was es damals so gab. Und Paulus kam auf seiner zweiten Missionsreise dort in Thessalonich vorbei und er gründete dort eine Gemeinde. Das Kuriose an seinem Besuch ist, er konnte nur 3 Sabbate dort bleiben, schreibt die Bibel. Könnte vergleichen, Apostelgeschichte, 3 Sabbate und dann gab es Tumulte in der Stadt. Dann musste Paulus fliehen und musste die relativ junge Gemeinde dort zurücklassen. Er schickte seinen Freund Timotheus dorthin, genau, und war begeistert, als er davon hörte, wie die Gemeinde sich entwickelt hat. Also die Gemeinde war richtig gut unterwegs. Die haben dort 3 Wochen einen Workshop gehabt mit Paulus, so will ich es mal unterschreiben. Da musste Paulus fliegen und diese Gemeinde setzte sich dort durch in der Gegend. Aber die Fragen tauchten auch in der Gemeinde auf. Wann kommt denn Jesus wieder? Wann kommt denn Jesus wieder? Die ersten sind schon gestorben, auch die Paulus so kannte, die felsenfester Meinung waren, wann, dass sie Jesus wiederkommen sehen. Wann kommt denn Jesus wieder? Und jetzt schreibt Paulus an diese Gemeinde, wann das alles sein wird und zu welcher Zeit und Stunde, brauche ich euch, liebe Brüder, nicht zu schreiben. Ihr wisst doch ganz genau. Damit beendet Paulus alle Spekulationen. Bis heute, alle Spekulationen sind beendet. Es weiß keiner, wann Jesus wiederkommt. Aber woher weiß es Paulus? Kennt ihr die Geschichte von Paulus, woher Paulus das große Wissen hat, dass er auch diese vielen Briefe geschrieben hat? Paulus schreibt von sich selber im 2. Korinther, ich kenne einen Menschen, damit meint er sich selbst, der mit Christus eng verbunden ist. Vor 14 Jahren wurde er an den 3. Himmel entrückt. Gott allein weiß, ob dieser Mensch leibhaftig oder mit seinem Geist dort war. Und wenn ich auch nicht verstehe, ob ich mich dabei in meinem Körper befand oder außerhalb davon, das weiß Gott allein. Und ich wurde ins Paradies versetzt und habe dort Worte gehört, die für Menschen unaussprechlich sind. Also Paulus wurde in den 3. Himmel, schreibt er, versetzt Und er hat dort Dinge erfahren, die für Menschen unaussprechlich sind. Also Paulus hatte da schon ein ungeheures Wissen, schreibt die Bibel. Aber wann kommt Jesus wieder? Paulus schreibt, ich weiß es nicht, keiner weiß es. Aber es gibt einen Menschen, der an der Bibel nochmal einen Hinweis gegeben hat, wenn Jesus wiederkommt, der Mensch Jesus selbst. Der sagt in Matthäus 24, Vers 36, und doch weiß niemand, wann das Ende kommen wird. Auch die Engel im Himmel nicht, ja noch nicht einmal der Sohn. Den Tag und die Stunde kennt nur der Vater. Das gleiche berichtet Markus auch nochmal. Es weiß niemand, nicht mal ein Engel, nicht mal die Engel, nicht mal Jesus weiß es selbst. Geschweige denn der Teufel, da weiß es erst recht nicht. Aber wann kommt Jesus wieder? Was macht man heutzutage, wenn man eine Frage hat, die man nicht beantwortet kriegt? Genau, man googelt. Sehr schön. Wann kommt Jesus wieder? Google. 6.310.000 Einträge. Yep, passt. In welchem Jahr kommt Jesus wieder? Was meint er? Mehr oder weniger Einträge? Mehr. 7.810.000 Einträge. Ja, wann kommt Jesus wieder? Es weiß keiner. Das ist das Schlimme oder Gute. Aber Paulus schreibt, er kommt wieder wie ein Dieb in der Nacht. Also ich habe noch keinen Dieb gesehen, der am Zettel einen Briefkasten wirft. Komme nächste Woche Mittwoch, 22 Uhr, mal vorbei, bitte tiefenfest schlafen. Und der zweite Vergleich ist, wie eine Schwangere überfallen wird von den Wehen. Gucke ich meine Frau an. Man weiß es, 9 Monate, man bereitet sich darauf vor als Eltern, es könnte passieren, es geht irgendwann los und es ist immer, fast immer da, wenn man es nicht damit rechnet, dass es bei der Frau losgeht. Stimmt? Also meine Tochter und ich, wir halten meiner Frau heute noch vor, dass sie uns unseren schönsten Dienstag der Woche mit der Ankunft unseres Sohnes zunichte gemacht hat. Ich habe bei meiner Tochter damals ein Ritual, wenn die Mutti zum Lobpreisprobe war, sind wir zeitig ins Bett, alles aus und haben Geschichten gelesen. Und wir waren kaum im Bett. Flog die Tür auf, meine Frau stand dort, wir müssen in die Klinik fahren. Meine Tochter, Mann! Ja. Herrlich. Es wird so sein, schreibt Paulus, wenn überall Ruhe und Frieden sein wird. Es gab immer schwere Zeiten in der Welt. 30-jähriger Krieg, 100-jähriger Krieg, die Weltkriege, der Holocaust, schlimme Pandemien gab es auch schon immer. Und immer wenn es so richtig schlimm war, dann rechneten die Menschen damit oder setzten große Hoffnung drauf, dass Jesus das alles beendet und wiederkommt. Zack. Verständlich. Ja, wenn es uns schlecht geht, richtig schlecht geht, dann hofft man am meisten auf Jesus. Und hier schreibt die Bibel, wenn alle in Ruhe und Frieden oder wenn viele Menschen in Ruhe und Frieden sind, dann wird es passieren. Das ist immer noch ein erklärtes Ziel vom UN-Weltsicherheitsrat, dass alle Menschen in Frieden leben sollen. Ob sie das schaffen, weiß ich nicht. Aber momentan kommt einem ja so vor, die ganze Welt wird wieder hochgerüstet, bis zum geht nicht mehr. Die Ausgaben für Rüstung steigen und steigen und steigen. Wann kommst du wieder, Jesus? Wie ein Dieb in der Nacht. Mein Gedanke ist manchmal, bin ich bereit, immer, rechne ich eigentlich immer mit Jesus seiner Rückkehr? Ich muss euch ehrlich gestehen, nee. Da ist so viel zu tun, kennt ihr, ne? Das müssen wir machen, das müssen wir machen, jetzt wird gepflanzt, jetzt wird gemacht, jetzt wird getan, jetzt wird Heu gemacht. Jesus, ich kenne auch Christen, die sagen, ach Jesus kommt noch lange nicht wieder, da muss noch so viel passieren. Die haben auch ein Wissen. Paulus schreibt im 2. Thessalonicher an diese Gemeinde, wenn Jesus wiederkommt, er wird eure Not beenden und auch wir werden nicht länger leiden müssen. Wenn Jesus der Herr für alles sichtbar erscheinen wird. Er wird mit seinen mächtigen Engeln vom Himmel kommen, umgeben vom lodernden Feuer. Dann werden sein Urteil alle die treffen, die von Gott nichts wissen wollten und die rettende Botschaft von Jesus, unseren Herrn, ablehnen. In seiner Macht und Herrlichkeit wird der Herr alle die bestrafen und dem ewigen Verderben ausliefern. Fakt ist eins, wenn Jesus wiederkommt, an diesem Moment gibt es keine Entscheidung mehr, dann sieht ihn ja die Welt. Dann sind alle Messen gelesen. Das sind keine guten Aussichten, oder? Das sind keine guten Aussichten. Wir wissen nicht, wann er wiederkommt, wir wissen nicht, wie er wiederkommt, aber wir wissen eins, wenn er wiederkommt, dann gibt es keine Entscheidung mehr, dann ist alles gelaufen. Kann sein Angst werden. Doch ihr, liebe Brüder und Schwestern, schreibt ja Paulus in meinem ersten Predigttext, lebt ja nicht in der Finsternis. Also kann euch der Tag, an dem der Herr kommt, auch nicht wie ein Dieb in der Nacht überraschen. Ihr alle lebt im Licht, ihr gehört zum hellen Tag und nicht zur Nacht mit ihrer Finsternis. Es gibt zwei Lebensläufe in diesem Bibeltext. Es gibt einmal das Leben in der Nacht und einmal das Leben am hellen Tag. Das Schöne, was er hier schreibt, ich glaube, das ist hier. Wer schläft, tut das in der Nacht. Logisch. Ja? Und die Säufer feiern nachts ihre Trinkgelage. Schlafen bedeutet hier im übertragenen Sinne eigentlich mit Gott gar nicht mehr rechnen. Eigentlich sein Leben gar nicht mehr auf Gott auszurichten. Völlig zu schlafen. Das gibt's auch bei gläubigen Menschen. Völlig zu schlafen. Eigentlich gar nicht mehr mit Jesus rechnen. Weder mit seiner Rückkehr noch mit seinem Eingreifen im eigenen Leben. Jesus, ja, ich gehöre doch dazu. Zahle meine Kirchensteuern, gehe Sonntag vielleicht im Gottesdienst, aber ich bin eigentlich gar nicht mehr so richtig dabei. Und ich warte eigentlich Sonntag drauf, oh, es wird Zeit, es fertig wird hier vorne, ich will nach Hause, ich habe lecker Essen heute geplant, schöne Wetter, noch ein bisschen spazieren, hoffentlich versaut er uns den Sonntag. Und die Trinker feiern nachts ihre Gelage. Leben wir in der Nacht? Nee. Oder? Hallo, seid ihr noch da? Wisst ihr, warum ich heute die Lieder so genossen habe? Das ist eine DNA von mir. Das habe ich so verinnerlicht. Und manchmal vergesse ich das wirklich im Rennen der Zeit. Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich glaube an den Herrn. Ich glaube an Jesus. Das steckt drin, oder? Das geht durch und durch. Und auch hier wieder Vorsicht, wir müssen nicht immer in Sack und Asche laufen. Wir müssen auch nicht ständig versuchen, den Heiligenschein am Leuchten zu halten, dass alle bei euch in Oelzitz schon erkennen, oh, die gehen in der Kirche. Es ist ein hartes Leben, auch hier in unserer Gesellschaft. Wir müssen machen, wir müssen tun. Und ganz ehrlich, wenn ich von der Arbeit komme und ich will dann abends noch irgendwo eine Predigt vorbereiten, mir fehlt oft wirklich die Power. Einfach müde. Man möchte einfach nur noch aufs Kanapee, die Füße hoch, oder? Herrlich. Entspannt euch. Jesus ist hier, wenn ihr mitziehen könnt. Wenn ihr hier seid, aus tiefstem Herzen, weil ihr das wollt, weil ihr dazugehören wollt, weil Jesus uns führt. Aber in der Nacht sein, das heißt immer so ein bisschen anders sein. Nachts passieren die Trinkgelage, hoch die Tassen. Nachts, wenn keiner sieht, vielleicht beim Internet auf andere Seiten rumsuchen. Nachts ist nicht gut, wenn irgendwo Nacht in unserem Leben ist. Und es gibt viel Nacht, was uns so kaputt macht. Zorn, Neid, Hass, da sind wir nicht davor gefeit. Wir sollten versuchen, immer am Tag zu leben. Immer am Tag zu leben. Er warnt uns hier, ihr braucht euch keine Gedanken zu machen, ihr gehört ja zum hellen Tag. Kurios, als es Abend wurde, Adam und Eva, was haben sie gemacht? Als Jesus in den Garten kam, sie haben sich versteckt. Ja, irgendwo in der dunkelsten Ecke. Unser Licht soll leuchten. Was heißt das denn, Jonas? Was willst du heute früh uns erklären? Unser Licht soll leuchten, das heißt besonnen leben. Auch als Christ. Nicht hinter jeder Biegung und Steigung unseres Lebens irgendwelche Verschwörungen vermuten. Rational bleiben, auch als Christ. Nicht jeder Chip und jede Impfung ist gleich das Mahlzeichen. Hilfe! Es wird einmal ein Mahlzeichen geben, aber das kommt nicht so plump daher, dass man das aus Versehen annehmen könnte, weil das ja so gut verstanden ist, dass es keiner erkennt. Dieses Mahlzeichen, das wird mal so ein Affront gegen Gott sein, das wird jeder erkennen. Also entspannt euch auch da. Manche haben ja schon gedacht, die Impfung, das ist der geheime Chip. Geheim. Unser Herr würde uns nie etwas aussetzen, was wir nicht durchschauen können. Was wir nicht mit unserem normalen Verstand erkennen können. Glaubt ihr das? Ja, genau, ja. Wir hatten mal Zeugen Jehovas bei uns und ich habe mit denen im Haus diskutiert und dann brachte er eine Bibelübersetzung, aber in der Übersetzung steht das so, dann hat die nicht gepasst, dann hat er die nächste Bibelübersetzung, hat er wieder gesucht, noch eine Bibelübersetzung und im Hebräischen und da, eieieiei. Ich muss nicht studiert haben, um Jesus zu begreifen. Wo ist Jesus bei den Einfachen? Von wem wird er am ersten verstanden? Von den Einfachen. Also auch da aufatmen. Alles gut. Seid kampfbereit, schreibt Paulus. Da gab es mal was, ne? Mit so einer Waffenrüstung und allem Möglichen. Und hier sagt Paulus auch wieder, seid kampfbereit. Habt den Panzer des Glaubens. Hallo, einen Panzer, nicht eine Zitronenende, ne? Einen Panzer. Unerschütterlich, ein richtiger Panzer. Es darf abprallen an uns, die Pfeile. Die sollen abprallen. Und es gibt immer wieder Angriffe, oder? Erlebt ihr doch auch. Habt den Panzer des Glaubens und der Liebe. Punkt. Mehr Ausführung gibt es ja nicht. Und den Helm der Hoffnung auf Erlösung. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Den Helm der Hoffnung auf Erlösung. Das wäre doch schlimm, wenn das ja alles wäre, oder? Ein Helm schützt, was schützt denn der Helm? Kopf und was da drin ist, ne? Diese Masse, ne? Diese Hirnmasse, die uns denken lässt, die uns überlegen lässt, ne? Die wird geschützt. Die Hoffnung ist unter diesem Helm. Das ist keine Narrenkappe, ne? Irgendwie. Unsere Hoffnung ist Jesus Christus. Punkt. Es gibt keine andere Hoffnung als dieser Sohn Gottes. So ermutigt euch und tröstet einander, wie ihr es ja auch bisher getan habt. So, und jetzt mal Butter bei die Fische. Tröstet ihr euch gegenseitig mit der Hoffnung, dass Jesus wiederkommt, dass wir Jesus wiedersehen? Spricht jemand noch viel darüber oder hört ihr viel darüber, dass Jesus wiederkommt, dass wir immer damit rechnen müssen? Der Dieb in der Nacht? Geht bei mir auch manchmal so durch. Ich fand ein wunderschönes Lied von Manfred Siebald. Ich lese euch das ganze Lied jetzt vor, weil das jede Strophe hat das in sich. Das fängt damit an. Wir haben uns hier gut eingerichtet. Der Tisch, das Bett, die Stühle stehen. Der Schrank mit guten Dingen vollgeschlichtet, wir sitzen alles zu besehen. Dann legen wir uns ruhig nieder und löschen müd vom Tag das Licht. Wir beten laut, Herr, komm doch wieder, und denken leise, jetzt noch nicht. Es muss manch langes Jahr verfließen, bis alles stand und hing und lag. Es ist nicht viel, doch wollen wir's genießen, freuen uns auf jeden neuen Tag. Das Glück hält unsere Sorgen nieder und webt die Stunde dicht an dicht. Wir sind gewiss, der Herr kommt wieder und denken still, doch jetzt noch nicht. Ist uns der Himmel fremd geworden, kann uns nur noch die Erd erfreuen. Soll unser Süden, unser Norden die Grenze unseres Lebens sein? Vom Himmel singen unsere Lieder, doch nie vom irdischen Verzicht. Wir singen laut, Herr, komm doch wieder, und denken leise, jetzt noch nicht. Mag sein, wir sahen nur viele gute Gaben und sahen darin den Geber nicht, von dem wir doch erst alle Freude haben und der uns noch viel mehr verspricht. Wir wollen neu das Sehen üben und auch das Danken nicht zuletzt. Dann sagen es bald nicht nur unsere Lippen, Herr, komm doch wieder, Herr, komme jetzt. Das passt. Ist doch schön hier. Ja? Wir haben uns eingerichtet. Schön, jetzt geht's auf die Urlaubszeit los. Ich freue mich auch schon auf die lange Reise. Jesus, vielleicht den Sommerurlaub noch abwarten. Ich kenne manche junge Frauen, die haben dann immer gesagt, oh, ich möchte erst noch Kinder bekommen, wie Jesus wiederkommt. Ich möchte erst noch eine Familie haben. Und so schiebt man immer Dinge hin, weil man eigentlich gar nicht ermessen kann, was auf uns zukommt, welche Herrlichkeit kommt. Und da ist beim Jonas auch immer so ein bisschen, oh, es ist doch gar nicht mal so schlecht hier. Weil es uns gut geht. Ist auch gefährlich. Immer damit rechnen, dass er wiederkommt und uns nicht überrascht wie ein Dieb in der Nacht. Darauf hoffen, dass er kommen kann. In der Offenbarung, es ist ein bisschen viel Text, ich überlege, ob ich das jetzt alles vorlese, aber ich mache mal nur den Vers 12. Jesus sagt, macht euch bereit, ich komme schnell und unerwartet und werde jedem den verdienten Lohn geben. Ich komme schnell und unerwartet. Ich fand noch eine richtig schöne Geschichte, die das ein bisschen verdeutlicht, was es heißt zu warten und die Hoffnung nicht fallen zu lassen. David Livingston ist für euch ein Begriff, ne? So ein Afrika-Missionar, ziemlich gut unterwegs. Bei seiner zweiten Reise hatte er eine Trägerkolonne dabei, nicht lachen. Die Träger aus dem Stamm der Makololo. Bisschen komischer Name, Makololo. Die durchzogen Afrika, bis das Geld zur Neige ging. Mit dem Rest der Tauschwaren gelang es ihnen, einen Häuptling am Sambesi dazu zu bewegen, für seine 300 Makololo-Männer zu sorgen, bis er aus England zurückkehrt, wo er neue Mittel sammeln wollte für ein neues Boot. Den Leuten vom Stamm der Makololo versprach er, so schnell wie möglich wiederzukommen und sie dann mit einem großen Schiff in ihre Heimat Sansibar zurückzuführen. Und Livingston reiste ab. Bald schon erhob sich der Spott der Sambesi-Leute. Meint ihr, der weise Mann wird je wiederkommen? Wo ist denn ein Weiser, der sich für Schwarze einsetzt und noch Zeit und Geld opfert? Es verging ein Jahr. Einige dieser Leute vom Livingston wurden krank und starben. Das zweite Jahr verstrich und die Sambesi-Leute spotteten immer lauter und sagten, wo ist denn euer weiser Mann? Wann kommt er denn wieder? Aber die Makololo-Leute hielten fest dabei, er wird wiederkommen, ganz gewiss, er wird wiederkommen. Und tatsächlich, eines Tages hörte man in der Ferne ein Brausen und ein Rauschen und ein Getöse ganz unbekannter Art. Alles rannte zum Fluss hinunter und pustend und schnaubend kam ein großes Dampfschiff heran, das erste Dampfschiff, das den Sambesi befuhr. Und mit lautem Jauchzen, unser Vater kommt, rannten die Makololo-Leute zum Strand und waren so dankbar, dass er sie holt. Ein bisschen Vergleich, ne? Wir warten eigentlich auch schon lange, dass Jesus wiederkommt. Und die Bibel schreibt auch, am Ende der Zeit werden die Menschen spotten, ne? Wo ist denn euer Jesus? Na, wann kommt denn euer Jesus? Aber er wird wiederkommen. Himmelfahrt ist gerade vorbei. Und was sagt der Engel zu diesen Männern, die da hochschauen? Was schaut ihr in den Himmel? Genau so, wie er gegangen ist, wird er wiederkommen. Glaubt ihr das? Glaubt ihr das? Ich setze meine ganze Hoffnung darauf. Entweder sehen wir ihn wiederkommen, wenn er jetzt, wenn wir noch leben, oder wir werden auferstehen. Wir werden, wenn wir gestorben sein sollten, unseren Auferstehungsleib kriegen. Und wir werden Jesus entgegengehen. Ist das eine Hoffnung? Na gut, ein bisschen. Ist das eine Hoffnung? Das ist eine Hoffnung. Das ist, jawohl, jetzt, das ist eine Hoffnung. Das ist meine Hoffnung. Und das ist mein Glauben. Dieses erste Lied heute war wunderschön. Was machen wir dann, wenn wir ihm gegenüberstehen? Was? Unglaublich. Gehen wir auf die Knie? Wunderbar. Können wir überhaupt reden? Wir sind nicht für die Tränen gekommen bei dem Lied. Muss ich euch sagen. Ich habe meiner Frau, gib mal schnell ein Taschentuch. Wie wird das sein? Unvorstellbar. Aber es wird so stattfinden. Für alle die, die im Licht leben. Und jetzt ist unsere Aufgabe, davon zu berichten, dass er wiederkommt. Den Leuten zu sagen, hallo, er kommt wieder. Glaubt an den Herrn. Dafür sind wir noch da. Dafür ist er noch nicht wiedergekommen, weil die Zahl der Heiden wahrscheinlich noch nicht voll ist. Die Bibel schreibt, wenn die Zahl voll ist, dann ist Sense hier. Also arbeiten, machen, tun. Keine Angst, ihr müsst nicht morgen durch Oelsnitz rennen hier und jeden dort. Aber wenn es sich anbietet, redet davon, dass hier mal Schluss ist, dass hier mal Ende ist und das schlagartig. Das hört doch keiner mehr, oder? Redet doch jemand davon? Hört ihr davon? Ehrlich, wir setzen ja auch Hoffnung, dass der Krieg bald beendet wird, dass wieder normale Verhältnisse herrschen, dass die Lieferketten wieder funktionieren. Wir rechnen ja auch damit. Aber Jesus kommt wieder und dann gibt es keine Lieferketten mehr. Dann zählt nur eins, lebst du im Hellen oder lebst du im Dunkeln? Bist du für ihn oder bist du gegen ihn? Also erzählen, weiter erzählen, von ihm berichten. Amen. Amen. Ich möchte mit euch beten und ich bitte, es soll eine Gebetsgemeinschaft sein, dass ihr kräftig mit einstimmt.